Herzlich willkommen beim Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Viele hören uns zu. Heute ist einmal was ganz anderes. Weihnachtsspecial. Ihr könnt uns euch auch zuschauen. Wir laden den Podcast gefilmt hoch auf YouTube. Falls ihr zu den Podcast-Hörern gehört, wir positionieren den Link zum YouTube-Video unten in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten freuen wir uns, dass wir heute den Gabriel wieder da haben. Und nach dem Intro geht's los.
Ja, herzlich willkommen, meine Herren. Freut mich, dass wir es alle vier diesmal geschafft haben.
Weihnachtsspecial.
Weihnachtsspecial, genau. Es geht darum, ja, das Jahr versöhnlich abzuschließen und das mit Neuerungen zu machen.
Genau.
Und eine davon ist eben, dass ihr uns beobachten könnt.
Wie man solche pochenden Weihnachtsmützen aufbauen. In Saus ist einer, ist bis vor fünf Minuten noch senkrecht in die Höhe gestanden.
Also was soll ich sagen? Ein Hoch auf Pfizer.
Es wird wieder passieren.
Das Ganze ist natürlich ein Stammtisch, das ist eh klar.
Ja. Und wir haben auch vor, dass wir das als eine zweigeteilte Folge machen. Mhm. Weil wenn wir es jetzt schon mal geschafft haben, dass wir zu viert da sitzen, dann nutzen wir das natürlich auch aus und obendrein auch noch, wenn es um ein Weihnachtsspecial geht. Jetzt haben wir euch gebeten, dass ihr uns Fragen schickt. Danke für die zahlreichen Fragen. Wir werden sicher nicht alle unterbringen. Wir haben mal das quasi ein bisschen priorisiert nach den Themen, die sich heute vielleicht anbieten würden. Gabriel, Kraftexperte, yes. Deswegen würde sich auch einfach die Frage schon mal zum Einstieg gut anbieten. Ja. Was ist das effizienteste Equipment für ein Home-Gym? Die Frage ist uns gestellt worden. Vielleicht können wir da diskutieren, weil jeder von uns hat wahrscheinlich auch unterschiedliche Erfahrungen darüber. Mhm. Was würdest du sagen, effizientest?
Das Wichtigste zunächst Mario mal, seines Amtes. Ein bisschen was an Platz, das wäre schon mal notwendig. Ja. Eine freie Wand wäre schon mal nicht schlecht. Und dann wird es ja schon detailhaft, was ist wirklich notwendig. Ich sag mal, irgendeine Form von Gewicht wäre nicht schlecht, damit man halt zumindest auch Körpergewichtsübungen ein bisschen erschweren kann.
Ja.
Ob es jetzt eine Kettlebell oder eine Kurzhantel ist, beides ist okay.
Ja.
Ich würde persönlich Kettlebells bevorzugen, weil ich finde sie vielseitiger. Aber das würde ich wirklich frei halten. Ansonsten ein Widerstandsband. Mhm. Also die würde ich sowieso zu Hause immer empfehlen, auch unabhängig von zu Hause.
Sie sind klassische überall. Therabänder meinst du jetzt?
Oder? Nein, also Therabänder, ganz ehrlich zu sein, ich bin kein Freund von Therabändern. Mhm. Eben weil sie den Nachteil haben, dass sie am Anfang sehr, sehr weich sind und dann sehr, sehr schnell ja, enden eigentlich ihre Funktion und dann anfangen zu zerreißen.
Ja.
Nein, ich rede von wirklich dickeren Loop-Bändern, wie man sie auch bezeichnen, also die wirklich geschlossen sind und auch eine gewisse Dicke haben.
Ja.
Mit denen lässt sich ziemlich gut arbeiten. Sie sind auch relativ kostengünstig und gibt es in verschiedenen Stärken und sind überall mit hinnehmbar.
Cool.
Na, ich denke auch, also, dass man mit Körpergewicht sicher mal viel machen kann, vor allem bei Einsteigern. Aber dann sollte schon ein bisschen Gewicht da sein, das man bewegen kann. Oder ein Widerstand, bringen wir es vielleicht auf das runter, brechen wir es auf das runter. Und der Widerstand in Form von so Resistant Bands ist sicher nicht das Schlechteste. Gibt es ja in verschiedensten Stärken. Das Stärkste, genau. Stärkste ist ja wirklich zum LKWs abschleppen
geeignet. Ja, also ich glaube, da ist bis oben hin viel Luft.
Ja. Sausi, wie ist das so mit denen man LKWs abschleppt?
Ja, großartig ist das mit dem. Mit dem kannst du wirklich viel Spaß haben.
Ich nutze ja, ich nutze die Resistance Bands auf alle Fälle.
Ja.
Aber man muss halt dann dementsprechend Übungen auswählen, die dann mit den verschiedenen Stärken machbar sind.
Genau.
Ich glaube auch so beinlastige Übungen sind mit den starken Resistance Bands, die notwendig wären, schwierig, weil man es einfach über den Oberkörper oder die Hände nicht stabilisieren kann. So ist zumindest meine Erfahrung.
Ist sensibel. Damit. Also man kann auch solche Übungen wie Kreuzheben damit machen, aber man muss sich ein bisschen auskennen. Man muss auch Vertrauen haben, dass man dieses Band in den Nacken legt. Ist grundsätzlich ungefährlich, wenn man weiß wie, aber man braucht ein bisschen Gefühl dafür. Auf jeden Fall der Vorteil ist, man kann es überall mit hinnehmen. Mhm. Also ob Hotel, was jetzt wahrscheinlich nicht groß stattfinden wird, aber grundsätzlich sind sie überall mit hinnehmbar.
Ja. Ich bringe da noch was anderes ins Spiel, weil das Thema mit der Mobilität ist halt sicher eine Sache, weil nicht alle haben viel Platz daheim und können eine Langhantel und was weiß ich noch, sechs verschiedene Gewichtsklassen an Kettlebells deponieren. TRX ist sicher eine Sache, wo man viel machen kann mit wenig Platzaufwand. Da ist ja auch irgendwie so landläufig die Meinung, dass man einen Haken in der Decke braucht, um das wirklich montieren zu können. Ist natürlich optimal, geht aber mittlerweile auch schon mit so Adapterhalterungen im Türstock, zwischen Türstock und Tür. Was haltest du von der Sache?
Ja, aber bei der Tür muss man immer aufpassen, dass sie nicht aufgeht. Oder dass irgendwer von außen aufmacht.
Ja, die Türstock-Geschichten. Ja, die sind sensibel. Kann lustig
enden also, auch,
ja. Ich kenne auch genug schon lustige Videos, wo halt, ob Klimmzugstange, nächstes Beispiel, also wenn man so eine montieren kann in der Wohnung, dann super dankbar. Man kann auch sehr viel damit machen, eben auch TRX-Bänder einhängen. Türstock, schwierig. Es kommt auf den Türstock drauf an, aus welchem Material besteht er, aus welchem Material besteht das Material, das man einhängen möchte. Ich habe schon viele Unfälle damit erlebt.
Ich habe selbst schon einen erlebt. Ich habe eine Klimmzugstange, die ich am Türstock befestigen kann und habe dann an der Klimmzugstange mein TRX befestigt.
Oh Gott.
Ja, es endet so, wie es beginnt.
Darwin
Award. Ja, bist du wahnsinnig. Mhm. Wirklich, ich habe dann halt Ruderübung gemacht am TRX und aus Platzgründen das leicht seitlich versetzt gemacht und dadurch hat sich die Klimmzugstange aus dem Türstock verschoben und ich bin mit vollem Gewicht nach hinten geflogen und die Türstock, die Klimmzugstange.
Auf die drauf.
Ja, aber ungebremst, die hat nicht vorher im Boden berührt, das waren aber 3 Meter dazwischen. Also ich habe schon gedacht.
Ja, vor allem, das ist wirklich so der klassische Move für einen Steißbeinbruch.
Ja, und vor allem, es ist jetzt der richtig schön, der Parkett. Ja, also ein richtig schöner, tiefer Fahrer drinnen. Hat sich ausgezahlt. Und okay, ich habe es nicht gefilmt, sonst hätte ich jetzt wenigstens...
Fail Army.
Ja.
Man muss auch sagen, dass man mit dem TRX im Türstock nicht alle Übungen machen kann.
Ja.
Das heißt, gewisse Positionen sind einfach nicht möglich.
Die, wo du wirklich im Lot quasi drunter hängst, geht nicht, weil die Tür ist dazwischen.
Ja. Und dementsprechend ist man eingeschränkt in der Übungsauswahl.
Ja.
Aber ansonsten bin ich ja ein Riesenfan von TRX. Und dieser Labilität, Instabilität und dem Kraftreiz, den man über das eigene Körpergewicht erzielen kann. Man kann stufenlos die Intensität steigern. Das finde ich also cool. Ja? Also so 2-3 Zentimeter nach vorgehen oder zurückgehen mit dem Punktum Fixum ändert einiges.
Ja,
stimmt.
So, jetzt ist der Stammtisch, jetzt hätte ich mal gesagt, wir stoßen nochmal an.
Ja,
der Sausi hat uns übrigens letztens hingestellt als Trinker und er sitzt da mit einem Bockbier und einem Glühwein. Aber nur, dass wir das kurz fixieren. Ja, also gesagt, falls er sich in der zweiten, zweiten Gesprächshälfte nicht mehr beteiligt, wir sehen hier gerade warum.
Ja, ich sage mal, bis ich euch kennengelernt habe, habe ich ja nichts getrunken, aber es hat sich alles mit euch schlagartig geändert, weil ich diesen Gruppendruck immer spüre.
Es ist ein wiederkehrendes Trauma, da was du bewältigen musst. Ah.
Dieses Bockbier ist wirklich gut.
Ja. Ja, wir haben passend zur Weihnachtszeit gehört natürlich ein Bockbier.
Aber
wenn man es vertragt.
Ich bin jetzt von der Frage, war das die Frage nach der minimalen notwendigen oder nach der optimalen Ausstattung?
Optimal, glaube ich. Oder was man dringend braucht oder was sollte man haben?
Effizientes Equipment.
Fürs Home Gym.
Eine Langhantelstange und.
Am effizientesten würde ich auch sagen, wenn man den Platz dafür hat, ist ein Rack, eine Langhantel.
Ich finde sogar die Kombination, wie es du hast, am besten. Also sprich, ein Rack mit einer Langhantel, oben eine Klimmzugstange, moranst auch noch an einer fix montierten Klimmzugstange, sehr safe das TRX anmontieren kannst und im Endeffekt hast du eigentlich alles auf...
Ja, nicht nur das TRX, man kann für Schwimmzüge oder es gibt auch so Adapter, um Kabelzugübungen zu machen mit freien Scheiben. Das heißt, das ist sehr vielfältig dann und ersetzt fast ein ganzes Gym.
Ja.
Stimmt. Ja. Auch vielleicht wichtig, generell für Bänder oder irgendwelche Zugseile, die man irgendwo montiert, wirklich testen, ob das auch hält. Also nicht das Band, weil die Bänder halten sehr, sehr viel aus, sondern die Gegenstände, an denen man sie montiert. Also ich habe auch schon kaputte Heizkörper erlebt.
Ja, Heizrohre, ja.
Also Wasserrohr, das könnte ich mir auch spannend vorstellen nachher in der Folge. Bis nach.
Auf alle Fälle spannend.
Aber gehen wir es mal in Stufen durch. Ich würde einfach mal sagen, dass die Widerstandsbänder wahrscheinlich die sehr gute Minimalvariante sind.
Der Einstieg, ich würde die als Einstieg sehen, genau.
Das TRX eigentlich eine perfekte Ergänzung dazu.
Ich würde sogar sagen, dass TRX wirklich von Level 0 bis 10 so quasi verwendbar ist.
Sehr, sehr eben, genau, eben genau aus dem Grund, wenn man die Intensität stufenlos steigern kann und auch wirklich mit fast null Belastung starten kann. Mhm. Also wenn ich da eben ans Rudern denke, was das der Gary gerade beschrieben hat, wenn man dann den Winkel dementsprechend steil oder flach, je nachdem von wo man es sieht, macht, ist das wirklich easy. ja, das ist leichter als so manche andere Übung, die man nur mit dem Körpergewicht macht, weil man es eben variieren kann. Und dann aber auch eben stufenlos immer stärker werden, mhm, intensiver werden kann. Das geht ja bei vielen, das geht dann zum Beispiel, wenn man nur das Rack zur Verfügung hat. Das war bei mir am Anfang, wie ich das gekauft habe, habe ich beim Rack 4 20er Scheiben dabei gehabt.
Ja.
Also 20
Kilo. Sehr fein abgestuft.
Genau, sehr fein abgestuft. 20 Kilo die Stangen, dann 60 Kilo und 100 Kilo als Variation. Na, die 60 Kilo für die Bizeps Curls war klar, aber sowieso. Der Rest ist dann schwierig. Ja,
das ist vorprogrammierte Progression, was der Mario davor gehabt hat.
Ja. Nein, ich habe dann halt nachgerüstet bei den Scheiben und bei den Gewichten, aber das braucht man beim TRX nicht.
Ja.
Ich glaube, wenn man da zum TRX zum Beispiel noch einen Betsy Boy dazu hat, dann ist man für den Beginn wirklich richtig gut ausgerüstet.
Da kann man schon sehr viel machen.
Ich finde halt auch, dass beim TRX der Riesenvorteil ist, dass die ganzen Geschichten wirklich in der Kette funktionieren müssen. Und da ist eigentlich, finde ich, der Riesenvorteil gegenüber Resistance Bands oder auch Kettlebells, wo es noch immer irgendwie auskommst
aus der Sache. Thema würde ich dann erst kommen, weil ich würde einfach sagen, ja, wir haben jetzt mal den Faktor oder das Gebiet Resistance Bänder und TRX abgedeckt. Ja, ich würde.
Vielleicht bei TRX noch dazu, weil es, dass du jetzt angesprochen hast, das ist wirklich ein richtiger Benefit bei den Übungen. Ohne wirklich gute Rumpfspannung oder insgesamt Aktivierung der diversen Ketten gehen die Übungen gar nicht.
Genau, das habe ich eben gemeint. Ja.
Und, das heißt, da einfach einmal Achtsamkeit aufzubauen, wann bin ich wirklich in einem Spannungszustand und wann werden Kräfte überhaupt wirksam, ist das ein richtig gutes Tool.
Ja.
Absolut.
Ja.
Also für Einstieg prima. Statt TRX kann man auch die Turnerringe hernehmen.
Ja.
Funktioniert genauso, nur habe ich halt nicht diese, dass ich es miteinander verbunden habe.
Ja.
Vielleicht sogar noch leichter zum Einsteigen sogar, weil ich hier.
Weil ein Labilitätsfaktor quasi wegfällt.
Ja. Aber geht genauso. Ja. Beides.
Also dann in den Ringen bis zum Handstand in den Ringen oder zum, wie heißt das, der Kreuzhang oder so. Ne?
Das ist ganz brutal. Jetzt denke ich auch gerade auf, wie
heißt. Ja, es ist es ist recht schwierig, habe ich gelesen.
Das, was Turner so leicht aussehend machen, einfach nur so schauen. Eher als im Lot.
Ja,
also kann man mal probieren. Ne?
Eine sehr respektvolle Übung auf jeden Fall.
Ja, aber kommen wir zu Langhantelstange und Kettlebells, wo aus meiner bescheidenen Krafttrainingserfahrung, sage ich dazu, würde ich vermuten, dass die Langhantelstange wahrscheinlich sogar sicherer ist als Kettlebells. Die unterschätzt man nämlich oft, oder?
Sicherer mit dem Umgang? Nein, eigentlich würde ich nicht sagen.
Ich glaube, was du meinst, ist, dass bei Kettlebells sehr oft
mit Schwung gearbeitet wird und das macht die Sache gefährlich.
Lange Hebel und Dynamik birgt eine Gefahr, wenn die technische Ausführung nicht sauber ist. Bei einer langen Hantel arbeitet man in den seltensten Fällen am Beginn mit wirklich dynamischen Bewegungen und mit langen Hebeln.
Ich würde es aber gar nicht einmal nur auf die Dynamik, das ist sicher ein Fall, weil es ist halt, wie du sagst, mit viel Schwung, oft auch viele Wiederholungen in quasi kurzer Zeit. Ich habe mir zum Beispiel jetzt da versucht anzutrainieren, die Turkish Get-Ups. Und da muss ich einfach sagen, es ist mit Kettlebells dieses alles auf einer Körperseite und in der gestreckten Position, jetzt sieht man es ja sogar.
Jetzt strecken wir halt richtig.
Genau. Ich habe mir gedacht, das bin ja außerhalb von der Kamera, alles wurscht, wird eh so hoch, wie der Christbaum ist. Dass es ein Wahnsinn ist, was du eigentlich stabilisieren musst und das einseitig und das relativ unterschätzt, weil es dir eigentlich ein optisch kleines Gewicht hast. Jeder, der das kennt und sich ein Langhantel nimmt und zwei 20er Scheiben drauf tut, allein von der optischen Masse, die man bewegt, geht man irgendwie mit einer ganz anderen Grundstabilität an die Sache ran. Ja, das würde ich jetzt auch so sehen, dass ich da die Kettlebells schon als ein bisschen riskanter sehen würde. Aber
okay, ich sehe das aus einem anderen Punkt. Die Schwunghaufenübungen, ja, stimmt, die sind für einen Anfänger nichts, aber das ist dann schon eigentlich fast eher Wettkampfsport betreffend. Ich kann mit der Kettlebell genau alle Übungen, die ich auch mit der Langhantel oder Kurzhantel könnte,
aber
so simpel einfach genauso machen.
Lass mich kurz einwerfen, aber wenn man da so das Bild der breiten Masse vor sich hat, was man mit Kettlebells macht, dann sind das wahrscheinlich irgendwelche Swings.
Richtig, ja. Also man kann und auch einfach beginnen, genau, ja, mit Kniebeugen.
Du meinst jetzt zum Beispiel so Goblet Squats oder so, richtig, was man machen könnte, weil das wäre eigentlich eine super Vorübung, perfekt, quasi, bevor man in eine Kniebeuge mit einer langen Kantel geht. Ja, genau, ja, gut, da sind wir uns voll einig.
Also ja, Kniebeugen, ja, Kreuzheben kann ich genauso alles mit einer, ja, Kettlebell, ja, sogar sehr, sehr gut machen, leichter, ja, weil ich eben nicht diese Fixierung habe, dass die Stange direkt vor mir ist, ja, sondern die Kettlebell kann ich neben mir, kann zwischen mir, kann vor mir, also ich kann sie variieren.
Es setzt doch nicht die in den Grad der Mobilität voraus. Das merke ich zum, richtig, Beispiel bei mir, wenn ich Kreuzhebe mit der Langhantel oder mit der Kettlebell. Dadurch, dass du sie dann zwischen die Beine durchführen kannst, kannst die Übung sauberer ausführen, als wenn du mobilitätsmäßig eingeschränkt bist mit der Langhantel. Ja, da, genau, da gebe ich da voll recht. Ja. Ja. Ja.
Kettlebells ist halt dann auch die Frage, man braucht eine gewisse Abstufung an Größen.
Und 0, 20, 40.
So hätte ich gehabt wahrscheinlich einmal in der ersten Emotion, naja, 20 und der 40er wird schon reichen. Aber es macht natürlich da Sinn, auch wirklich kleinere Abstufungen zu, mhm, haben, wie bei einer Kurzhantel auch. Ja. Entweder man bastelt immer wieder herum bei der Kurzhantel oder man kauft sich halt gleich ein Set. Was hältst du davon?
Da würde ich gerne eine Frage nur kurz einbringen, weil die passt genau dazu, weil das auch immer wieder mal kommt. Vielleicht deine Meinung dazu, was ist der große Unterschied zwischen einer Kettlebell und einer Kurzhantel? Also wenn es dann heißt, du kannst ja fast alle Übungen, die du mit einer Kettlebell machst, kannst du theoretisch auch mit einer Kurzhantel machen.
Großer Unterschied, dass ich diese Kugel eben habe, also das heißt einen runden Körper, ich finde ihn angenehmer zum Greifen. Mhm. Also in vielen Positionen finde ich diese Kugel angenehmer. Erstens, weil ich kann sie wie ein Kelch schon greifen, wie ein Goblet Squat. Ja. Ich kann sie, finde ich, angenehmer auf der Schulter platzieren, weil ich kann sie besser ablegen. Also in vielen Positionen ist sie angenehmer. In manchen Positionen hat sie einen Nachteil. Klar, Schulterdrücken ist es wahrscheinlich mit einer Kurzhantel angenehmer, weil ich den einfachen Griff habe und jetzt nicht die Kugel, ja, genau, die Kugel, die mir gegen das Handgelenk drückt oder gegen den Unterarm. Ich finde sie aber praktischer. Plus, ich habe auch, ich glaube, der größte Unterschied ist der, dass der Körperschwerpunkt von der Kettlebell woanders liegt, eben als bei der Kurzhantel. Bei der Kurzhantel habe ich ihn sehr zentral, meistens, wenn ich sie in der Hand habe, eben schön über die Hand verteilt. Bei der Kettlebell habe ich natürlich das Gewicht immer auf einer Seite liegend.
Ja.
Das heißt,
ja,
ich muss hier immer mehr gegenstabilisieren.
Ja, oder auch, du nimmst die Kettlebell so, dass sie in Verlängerung vom Unterarm ist.
Genau. Aber dann wird es immer noch gerade bei Überkopfübungen auf einer Seite liegen. Das heißt, ich muss hier mit der Schulter viel mehr stabilisieren. Mhm.
Was würdest du so sagen, wenn sich wer ein Kettlebell-Set quasi zulegt und sagt, ja, ich sehe das als Investition, was wären so die Gewichtsabstufungen, die du nehmen würdest? Ist jetzt natürlich sehr individuell, ganz klar, ja, was die Grundkraft betrifft, aber...
Also ich glaube, die klassischen kompetitiven Kettlebells, sage ich jetzt bewusst, da gibt es natürlich optische Unterschiede. Die kompetitiven sind von der Größe her immer gleich. Mhm. Das heißt, das Einzige, was sich verändert, ist die Masse selber, aber die optische Größe bleibt bei allen gleich.
Ähnlich wie bei den olympischen Scheiben beim Gewichtheben.
Genau, ja, also das ist immer gleich. Da geht es dann wirklich nur rein um das Gewicht selber, das dann die Kettlebell hat. Ich glaube, es fängt bei 8 an. Ich weiß nicht, ob es wirklich noch offiziell kleinere gibt, aber ich würde wirklich mit den untersten anfangen. Also gerne auch mal eine 4 Kilo Hilfskettlebell nehmen, man sich so dran gewöhnen und dann mit 8 einsteigen und dann. Also ich glaube, das, was man am Anfang am meisten brauchen kann, 8, 12 und 16.
Ja. Also ich habe zum Beispiel eine 16er Kettlebell daheim, die nicht aus Guss ist. Und ich muss sagen, das ist extrem unhandlich, das Ding. Ja, also das hat schon so viel Masse verbaut einfach, ja, weil natürlich Guss einfach die Dichte viel höher ist als bei dem, ich glaube, das ist das Plastik und Sand, denke ich mal, also Plastikhülle und Sandfüllung oder sowas. Ja. Also das heißt, du brauchst schon richtig viel Volumen, um 16 Kilo zu füllen. Und das ist halt, da kann ich nur sagen, investiert in eine Gusshantel. Weil es sind dann ganz viele Übungen einfach aufgrund der Größe von der Kettlebell schon
gar nicht mehr durchführbar. Die Beine kriegen, ja.
Ja, zum Beispiel.
Die ganz, die ganz kleinen Kettlebells aus Guss werden dann Schlüsselanhänger.
Ja. Also, ja, aber das stimmt. Also die aus Plastik gemacht werden, die werden dann meistens immer größer und noch größer gebaut. Ja. Ja, da habe ich schon die wildesten Dinge gesehen. Die sind dann größer als ein Kopf.
Ja. Also zum Beispiel die ich habe eine 8 Kilo Hantel daheim, oder ich glaube eine 6, ich weiß gar nicht. Die ist eigentlich so dieses Standardmaß, was man aus den Guss-Kettlebells kennt, also was wirklich gut in der Hand liegt und wo du echt alle Übungen super machen kannst. Und die 16er, das ist ein Riesendrog. Und ich meine, 16 Kilo ist ja noch immer nicht viel Gewicht, ja, wenn man das jetzt so sieht. Also da kann man nur sagen, Gusseisen ist auf jeden Fall teurer.
Ja.
Vor allem, da gibt es auch wieder Unterschied. Also gerade wer vielleicht einen eher heikleren Boden hat, so wie da, die gibt es beschichtet und so.
Ist genauso bei Langhantel und Langhantelscheiben. Da gibt es auch die Gusseisernen, die dann den Parkett komplett ruinieren, selbst wenn man eine Matte drunter legt. Und dann gibt es eben die gummierten oder vollständig aus nur mit einem gusseisernen Kern, die den Parkettboden auch nicht wirklich für anhaben. Außer man lässt vielleicht wirklich aus Überkopfhaltung direkt nach unten krachen, dann kann das auch Schäden anrichten, ja. Aber ansonsten eher nicht.
Ja. Ja, generell also Gewicht nie fallen lassen, gar nicht erst angewöhnen.
Ja. Der sportliche Reiz ist ja auch im Heben und nicht fallen lassen.
Nein, aber ich glaube, was du meinst, und das finde ich auch ganz wichtig, ist, dass man egal was für Equipment man in der Hand hat, das immer kontrollieren können sollte. Und sobald man mal was fallen lässt, verliert man die Kontrolle drüber. Absolut, das heißt, wenn ich das ablege und dann die Hände weglasse von dem Drum und weggehe, dann habe ich es kontrolliert abgesetzt.
Richtig.
Wenn ich das aber fallen lasse, dann gebe ich einfach jegliche Kontrolle ab. Und das meinst du, das wird man sich einfach nicht angewöhnen. Ne?
Nein, man neigt dann dazu. Das ist dann auch ein bisschen eine Faulheit, die einspricht, so wie beim Kreuzheben zum Beispiel. Man gewöhnt sich an, man hebt nur noch hoch, hat es eh geschafft, fallen lassen. Und solche Dinge schleichen sich immer mehr ein.
Ja,
und dann passieren genau diese schwunghaften Sachen, die ihr schon erwähnt habt. Man schwingt etwas hoch, schwingt es wieder schlampig runter.
Ja, aber man lässt ja auch einen Kraftreiz liegen. Das heißt, die Exzentrik in der zum Beispiel im Kreuzheben, in der Abwärtsbewegung, ist ja nicht zu unterschätzen.
Ja. Also ja, dann ist wirklich extrem wertvoll.
Wirklich da konzentriert abzusetzen wieder, hast du ja auch einen Kraftreiz.
Und vor allem für die Rückseite.
Ja.
Unglaublich, was du da erfallen. Also.
Ja. Sehe ich genauso. Weiter im Programm vielleicht ein bisschen. Was gibt es noch so an Equipment? Ich meine, ich glaube, die ganzen Kraftstationen, von denen braucht man gar nicht viel reden. Also, selbst wenn man Platz hat dafür, ich meine, diese Kombinationsgeräte, wo man lang ziehen kann, wo man Butterfly machen kann, wo man vielleicht sogar Bizepsübungen machen kann mit Kabelzug, wo man Leg Extensions machen kann und all diese Dinge.
Also die Luxusausführungen.
Ich glaube, selbst wenn man den Platz hat, ist es nicht notwendig.
Ja, vor allem, was hat das Ding für einen Haken? Es bleiben isolierte Kraftübungen.
Ja.
Du kannst dann zwar, der Laie denkt sich, ah super, ich kann damit alles trainieren. In Wahrheit kannst du mit einer Langhantel alles trainieren und du siehst es da nur aufgeschlüsselt quasi in die Einzelübungen da stehen. Ja. Das ist aber gleichzeitig der Vorteil und der Nachteil, dass du halt dann wieder nicht in der kompletten Kette arbeitest. Erstens einmal kosten die Dinger Vermögen in einer guten Qualität. Da bist du mit einer Langhantel sicher günstiger dabei und nachhaltiger. Langhantel und Rack hat, glaube ich, einen Nachteil, den man vielleicht noch ansprechen sollte, ist die Sicherung. Es ist ein freies Gewicht. Das ist halt natürlich bei solchen Türmen und so Zeugs einfach super safe. Ja. Was passiert mit dem Dings, wenn du es nicht mehr halten kannst? Lass das fallen, es passiert nichts. Ne? Bei einer Langhantel ist schon mit einer gewissen Gefahr verbunden. Was sich halt anbietet, ist, wenn man zu zweit ist und quasi gemeinsam trainiert, sich gegenseitig sichert und so, es bietet einen Vorteil für beide. Ja. Da kann man
aus meiner Erfahrung ist es aber auch so, sobald man den Gedanken im Kopf hat, jetzt ist eh alles safe, ist der Fokus viel geringer.
Stimmt.
Das heißt, wenn ich zur Hantel gehe und weiß, okay, da liegt jetzt wirklich eine Last auf, die ist vielleicht nicht mehr ganz safe und es begibt eine Chance, eine kleine Chance, dass ich das jetzt nicht schaffe, dann ist der Fokus gleich einmal viel höher.
Ja.
Und dann passiert es wieder mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwo irgendwie auf die Pappen haut.
Das ist ja auch der Grund, warum wir im ganzen Maximalkrafttrainings eigentlich relativ wenig Verletzungen passieren, weil der Fokus voll da ist. Ja. Während hingegen bei diesen ganzen 8-12 Wiederholungsgeschichten oder Stichwort CrossFit, das weißt du besser, das Verletzungspotenzial viel größer ist, weil es ja ein Gewicht ist, dass man einige Zeit lang spielend bewältigt, dann auf einmal nimmer und dann macht es Ratsch unter Umständen.
Bin ich voll bei dir. Das Einzige, was ich mir halt denke, ist, wenn ich wirklich eine Langhantel daheim habe und allein bin, dass ich vielleicht gar nicht wirklich in diesen Maximalkraftbereich komme, weil ich mich vielleicht gar nicht reintraue aufgrund der Sicherung. Also wenn wir jetzt wirklich von 3 Wiederholungen sprechen und du hast keine Sicherung, da ist ab der zweiten schon wirklich
höher. Von welchen Übungen redet man da?
Bankdrücken ist eher unvereinbar mit dem Leben.
Beim Bankdrücken nicht, beim Schulterdrücken sicher kein Problem, weil das Gewicht geht halt dann immer nach oben, aber es kann nicht viel passieren. Es kann nicht viel passieren. Beim Kreuzheben ohnehin nicht.
Kniebeuge kannst du es nach hinten fallen lassen.
Ja.
Du brauchst vielleicht ein neues Parkett.
Bei den meisten Racks ist auch so eine Sicherung dabei.
Genau, es gibt Safety-Bumper, wo man wirklich halt unten schon eine Schiene reingeben kann, die super sind, weil ich genau abschätzen kann, okay, wie tief komme ich oder muss ich kommen, weiß ich schon genau, da, okay, da ist mein Endpunkt für mich und ab da gehe ich hoch. Also es ist, solche Führungsschienen sind super dankbar. Aber ich würde grundsätzlich sagen, Verletzungsrisiko ist immer da. Und gerade wenn es ums Krafttraining geht, ich würde immer das Ego draußen lassen und nur an Maximalkraftübungen erst dann gehen, wenn ich wirklich sicher bin und weiß, ich kann etwas.
Wenn die Bewegungsausführung auch technisch einfach funktioniert.
Ja. Und dann geht es auch bis zu einem gewissen Grad. Ich gebe da schon recht, dass das dann natürlich auch von der Wirksamkeit vielleicht so zweit noch mehr Qualitätsstufe höher ist. Aber man schafft es auch allein.
Ja, sicher. Ja. Vielleicht gehen wir kurz auf das Thema, weil wir es bei den Kettlebells kurz angerissen haben. Olympische Scheiben gegen quasi Standard billige Hantelscheiben für Langhantel. Es haben sich sicher schon ein paar Leute gefragt, warum sind olympische Scheiben viel teurer oder was ist eigentlich der Unterschied? Das sind genormte Größen. Das ist der Riesenunterschied zwischen den Dingen. Also wer das aus meistens, ich sage mal, Discount-Fitnessstudios kennt, da haben die Hantelscheiben unterschiedliche Größen. Je teurer die Monatsmitgliedschaft wird, desto einheitlicher sind die Hantelscheiben. Und jetzt kann man natürlich fragen, ja, was ist das Drama dran? Vielleicht magst du das kurz erläutern.
Das Drama an den unterschiedlichen Größen? Das Drama an den unterschiedlichen Größen ist dieses, dass wenn ich jetzt gerade als Beginner anfangen möchte und habe jetzt zum Beispiel eben 2,5 Kilo Hantel vor mir, die meistens mini klein sind, oder selbst bei 5 Kilo ist es noch der Fall, die dann einfach vom Verhältnis kleiner ausfallen.
Wenn man jetzt die Scheiben jetzt.
Genau, die Scheiben, Gewichtsscheiben. Und jetzt anfangen möchte, eben Kreuzheben zu machen mit der Langhantel, dass ich dann viel tiefer runter kommen muss, was aber eigentlich nicht notwendig wäre und für viele gerade am Anfang natürlich nicht möglich ist aufgrund der Beweglichkeit. Das heißt, ich bin automatisch schon dazu gezwungen, eine Alternativübung zu machen.
Oder mehr Gewicht zu nehmen.
Ja, also Romanian Deadlift zum Beispiel.
Ich gehe nicht
ganz runter zum Boden, aber ich verändere schon die Übung selber, die ich ja nicht erreichen möchte. Deswegen ist da der Vorteil, wenn ich geeichte Gewichtsgrößen habe, dann ist es immer fixiert, wie tief muss ich kommen, wie weit hoch muss ich kommen und so weiter.
Ja, das heißt, man kann eigentlich an der endkomplexen Übung, wo man irgendwann mal hinkommen will, auch schon in einem wirklichen ganz Anfänger-Niveau quasi arbeiten. Während man sich sonst eigentlich im schwersten Zeitraum sogar noch schwerer macht, indem man natürlich, Kreuzheben ist jetzt so der Klassiker, wo es meistens eher an der Mobilität im Sprunggelenk oder ähnliches scheitert. Bei einer 2,5 Kilo Hantel mit dem Durchmesser ist es halt natürlich viel schwerer runterzukommen. Außerdem, was cool ausschaut und auch schon ist im Triathlon immer wichtig, ein 2,5 Kilo olympisches Gewicht schaut einfach viel mehr aus. Ja,
also das ist vor allem wenn du 5 oder 6 2,5 Kilo große 2,5 Kilo Scheiben auflegst.
Jetzt wissen wir, wie in Mario seine Insta-Stories funktionieren.
Ja, weil die äußerste darf ich eh 2,5 Kilo.
Absolut, auch beim Nachwuchs, wenn den Kindern quasi olympisches Gewicht eben gelehrt wird, die haben auch einheitliche Größen. Die haben halt dann eben Softscheiben, die dann eben aus Styropor oder aus irgendeinem Schaumstoff bestehen, aber die haben auch immer die gleiche Größe. Einfach nur die Masse verändert sich dann irgendwann. Ja.
Was gibt es noch für Equipment?
Also ich würde mal grundsätzlich, wenn ich jetzt sage, wenn ich mir ein Gym einrichten könnte und hätte jetzt den Platz dafür und auch die finanziellen Mittel, bei mir würde nichts anderes als ein wirklich guter Boden drin sein. Das ist schon mal wichtig, dass ich auch eigentlich alles ohne eine Matte machen kann an dem Boden. Eine Langhantel, ein Rack dafür, dass es gesichert ist und Kettlebells und Klimmzugstange. Ja, sollte inkludiert sein, aber nur noch Kettlebells und Fitnessbänder. Mehr wäre nicht. Also ich wüsste kein Gerät, das ich dringend brauchen würde.
Genau.
Noch zusätzlich.
Wie immer, wie bei allen Kraftübungen, man muss es nicht aus Sicht des Equipments sehen, sondern man muss es aus Sicht der Muskelketten, Muskelschleifen sehen und die möchte man trainieren. Daraus folgt dann, ich schaue, was habe ich für Equipment zur Verfügung, was gibt es dafür für Übungen und dann wähle ich mir die richtigen aus.
Richtig.
Für anders funktioniert eine Krafttrainingsplanung nicht. Natürlich, dass dann die Wiederholungszahl und die Pausensetzung und die Anzahl der Sätze auch noch einen Unterschied im Kraftreiz macht. Ja, natürlich, aber in Wahrheit führt man alles zurück auf die Muskulatur, die man trainieren möchte und am Ende des Tages die Muskel, oder wenn man smart trainieren möchte, die Muskelschleifen und Ketten.
Ja. Hätte man Themenkomplex 1 abgeschlossen, oder?
Ich würde auch sagen, ich brauche wieder einen Schluck.
Eine gute Idee. Ja.
Nächste Frage war, warum hat ein Trainer eigentlich noch einen Trainer?
Das möchte ich beantworten.
Weil du der bist, der keinen Trainer hat.
Jetzt kommt's. Weil bei mir sieht man die Auswirkungen davon, was passiert, wenn man sich selbst trainiert.
Ja.
Ja. Seelisch, ja. Psychisch.
Er ist Alkoholiker, wie man sieht. Ja.
Jetzt greift das normale Bier schon immer, jetzt braucht er schon Bockbier.
Und ein Glühwein zum Dazwischen. Na, ja, was ich glaube, ich kann es irgendwie von meiner Seite zumindest einmal sagen, mir fehlt ein Riesenmaß an Objektivität. Das ist bei mir der Riesengrund, warum ich wen brauche, der da irgendwie drüber schaut und sagt, hey, das wäre jetzt einmal eine Idee. Das andere, glaube ich, ist, was bei mir ein Riesenfaktor ist, ist irgendwie so dieser Strategiewechsel. Also jeder von uns hat irgendwie so seine Strategie, wie er an Sachen rangeht. Mhm. Und oftmals ist es einfach auch einmal gut, wenn wer von außen kommt und sagt, hey, das ist zwar gut, aber das wäre auch einmal ein Versuch wert oder so. Ja.
Ich muss der Ehrlichkeit halber auch sagen, dass ich wahrscheinlich immer gerne in Schemata kippe von Trainings, die ich gern mache.
Ja, wer nicht. Ne?
Und das ist definitiv kein Vorteil.
Wenn man die Situation einfach ganz, ganz nüchtern sieht, ist, wie du sagst, man kippt in Muster und das sind meistens nicht dienlich, um Plateaus zu brechen, um auf ein nächstes Level zu kommen. Und dafür ist es sicher gut, wenn man einfach irgendwas auferlegt kriegt. Das heißt wirklich eine ganz klare Struktur, das und das ist zu machen, vielleicht da Einheiten dabei sind, die man dann nimmer, die man nicht machen würde. Im Großen und Ganzen denke ich schon, dass man jetzt, wenn man Trainer als Trainer oder Trainer als Athlet die Situation sieht, dass man von dem schon überzeugt sein muss. Das heißt, guter Austausch zwischen Trainer und Trainer, Trainer und Athlet, wie auch immer man das jetzt sieht, muss da passieren. Das heißt, das wirklich ausdiskutieren, worum es geht, was die Ideen sind, nicht einfach den Plan präsentieren, sondern sich wirklich Gedanken drüber machen, gemeinsam Gedanken drüber machen, wie könnte man das schaffen, wie dann die explizite Ausführung ausschaut, das sollte komplett auf Trainerseite bleiben.
Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, dass es auch cool ist, wenn man von der Warte kriegt, man halt auch teilweise mitunter vielleicht ein qualifizierteres Feedback. Teilweise ist das aber auch Fluch und Segen, muss man auch sagen, weil man als Trainer vielleicht irgendwie versucht, dann den Plan, dem einem vorgesetzt wird, unter Anführungszeichen, irgendwie versucht zu interpretieren und sich denkt, ich weiß nicht, ob nicht da vielleicht doch das besser wäre. Da muss ich ja von meiner Seite wiederum sagen, also ich habe mich da immer voll auf das einlassen, was mir aufgeschrieben worden ist, sonst bringt das Ganze ja nichts im Endeffekt. Ja. Das heißt, man muss dann halt auch vielleicht irgendwo über seinen Schatten springen. Ich denke, gerade wenn man in der Materie irgendwie verankert ist, will man ja eh nicht mit wem zusammenarbeiten, den man für völlig unqualifiziert in dem Bereich hält. Weißt du, was ich meine?
Also ja, ich glaube, dass das generell ja nicht vorkommt. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Trainer ein Trottel ist, ist die Geschichte ja schon gelaufen.
Ja, genau. Die Selektion, ich meine nur, dass du wahrscheinlich, wenn du vom Fach bist, noch kritischer bist.
Sicher, das auf jeden Fall. Ja,
aber viele positive Dinge. So, als Trainer, für den Trainer wird man sicher motiviert, sie ein bisschen mehr zu bemühen, ein bisschen auch wieder mal über den Tellerrand zu blicken, sie weiterzuentwickeln. Aber auf der anderen Seite, als Athlet in der Zusammenstellung muss man eben auch bereit sein, sie dem einfach da zu unterwerfen. Ja,
ich glaube, das ist sagen, ganz wichtig.
Das arbeite ich jetzt einfach ab und vertraue auf das voll und ganz, weil sonst funktioniert es natürlich nicht. Wenn dann jede Einheit hinterfragt wird, macht es keinen Sinn. Aber ich glaube, das ist generell in jeder Trainer-Athleten-Beziehung so. Ja, sobald der Athlet beginnt, ganz viel zu hinterfragen und nicht einfach kritisch nachzufragen, warum und wieso ist jetzt die Einheit da am Plan, sondern das gesamte Konzept zu hinterfragen und in Frage zu stellen, dann wird es ein Problem. Ja?
Ich glaube auch, und was euch beide ausmacht und uns vielleicht unterscheidet, wenn wir jetzt das sehr vereinfachen wollen, ist, dass ihr triathlonmäßig immer sehr klare Ziele gehabt habt. Und bei mir auch immer mitgeschwungen ist, dass ich so gern Radl fahre und dass ich da auch immer meine eigene Agenda gehabt habe und experimentieren wollte. Und das für einen Trainer bei euch wiederum sehr hilfreich ist, wenn der Athlet eine sehr klare Zielsetzung hat, ist das ein Geschenk für einen Trainer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass meine nebulöse, nicht immer klare Zielsetzung, meine erratischen Gedanken für einen Trainer ein Horror sind.
Ja, ich glaube aber auch für dich, oder? Weil du dich dann eigentlich immer in einem Plan gegeißelt fühlst und vielleicht eigentlich doch was anderes machen oder auch machen wollen würdest, was vielleicht das System des Trainers torpediert, oder?
Das ist genau der Punkt und ich möchte jetzt einfach sagen, ein Trainer, der als Athlet eine sehr klare Zielsetzung hat, kann mit einem anderen Trainer sehr gut zusammenarbeiten. Mhm. Und ich glaube, es ist gar nicht wichtig, wie die Qualifikation, die Trainerqualifikation des Athleten jetzt ist. Das ist weniger wichtig als die klare Zielsetzung. Ja. Und ich habe oft das Gespräch gehabt, und wir vier haben sicher oft das Gespräch gehabt mit Leuten, wo wir gewusst haben, der hat kein Ziel oder sie. Und dann wird es als Trainer schwierig.
Ja, das stimmt.
Na gut, ja. Das ist ja überhaupt das schwierigste Thema. Also gerade im Erstgespräch, wenn ich am Gespräch heraushöre, dass eigentlich das, was er vorhat oder haben möchte, nicht greifbar ist oder er sich selber nicht mehr beantworten kann, dann weiß ich schon, dass es eigentlich hiermit schon wieder beendet ist. Weil wenn nicht irgendwo für ihn in irgendeinem Zeitrahmen messbar sein kann, was er nicht haben will oder wann er es haben möchte oder was
es genau nie passen. Ist. Es ist kein quantifizierbares Ziel dann im Endeffekt. Ja.
Dann kann es auch nicht passen, weil er wird immer kritisieren bzw. immer was Neues finden, weil er feststellt, er hat doch einen anderen Reiz, den ihn interessieren würde.
Ja. Wenn man jetzt auf die Kernfrage irgendwie zurückkommt und sagt, ja, warum braucht man als Trainer noch einen Trainer, dann denke ich, schielt die Frage ja darauf ab, wenn ihr die Kompetenz habt, andere zu trainieren, warum schafft ihr das bei euch selber nicht? Ja, vielleicht kann das mal beantwortet man das mal in der Runde.
Ich habe einen Anfang gemacht. Das ist ganz klar und ganz einfach zu bearbeiten, weil man zu beantworten, weil man selbst als Trainer auch einfach Athlet ist in der Konstellation. Das heißt, als Athlet fällt an die Objektivität, wie du gesagt hast, da fällt dann einfach die Struktur, die man sich selbst nicht auferlegen kann, weil es einfach immer wieder Muster gibt, die man nicht durchbrechen kann, ohne einen Input von außen.
Und weil der Blick von oben einfach fehlt.
Genau, also diese
Draufsicht auf alles.
Ja. Auch das Monitoring, das heißt die Motivation, es ist ein Riesenunterschied. Ich habe ein oder zwei Jahre immer ohne Trainer selbst trainiert und da ist es komplett egal, ob dann auch der selbst auferlegte Plan erfüllt wird oder nicht.
Das ist so lustig, weil bei mir überhaupt nicht.
Du bist wirklich ganz anders in der Hinsicht. Also ich glaube, du fällst echt, was das angeht, aus dem allgemeinen Raster raus.
Steinhof.
Wenn ich mir deine Pläne anschaue,
Man muss aber ganz klar der Typ dafür sein.
Ja.
Also ich denke mal immer, selber fällt man meistens immer in einen Trott rein. Man macht Dinge, die man am liebsten tut, die sich gut anfühlen. An denen kann man sich auch sehr, sehr gut quälen. Ist schon okay.
Ja.
Nur die Dinge, die man vielleicht trotzdem zusätzlich machen sollte, die vermeidet man gerne. Wenn ich dann einen Trainer habe, der mir sie aufschreibt, mache ich sie. Also ich bin auch jemand, wenn ich einen Trainer habe und sage, okay, ich habe ein Ziel, jetzt will ich gerade wieder einen Trainer haben, dann ist das für mich bedingungslos. Also ich höre dazu, ich mache das, ich hinterfrage es nicht.
Genau.
Ich denke mir meinen Teil, ich würde es aber nicht anzweifeln, erst wenn ich merke, es funktioniert für mich nicht. Und dann würde ich mal hinterfragen, okay, so und so.
Ja, aber so weit kommt es ja gar nicht. Wenn das wirklich eine Zusammenarbeit ist, dann gibt es ja immer wieder Feedback, dann gibt es ja immer wieder Gespräche.
Genau.
Und da werden solche Fragen, die dann unmittelbar auftauchen, ja sofort geklärt. Aber was ich meine, ist einfach dieses generelle Fragezeichen über der ganzen Konstellation darf nie entstehen.
Ja, also ich glaube, wir vermischen zwei Sachen. Das eine ist das Nachfragen und das andere ist das Hinterfragen.
Genau,
Also Nachfragen ist ja immer gewünscht. Ja. Also ich schätze das immer, mündige Athleten zu haben, ist mir viel wichtiger als Lemminge in Wahrheit. Ja. Also es geht ja immer darum, wir haben es schon so oft angesprochen in dem Podcast, wenn Sportler wissen, warum sie was trainieren, dann schlägt der Reiz auch besser an. Ja. Das bedingt aber auch eben das, dass sie nachfragen dürfen und können, warum trainiere ich denn das jetzt eigentlich gerade? Ja. Das ist eine ganz andere Fragestellung, als wie du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Hinterfragen. Also sprich, so dieses Fragezeichen über dem Gesamtkonstrukt schwebt irgendwie über dem Projekt. Ja, und man fragt sich, ist das eigentlich gerade zum Scheitern verurteilt oder kann das überhaupt funktionieren? Das ist eine ganz andere Geschichte. Und die wiederum sabotiert massiv den Leistungszuwachs. Ja. Also wenn ich mal während der Training schon denke, das kann eh nicht hinhauen, warum mache ich das heute? Ja, dann wird da auch kein großartiger Benefit kommen. Und das ist Abwärtsstrudel.
Ja,
und irgendwann bist du unterankommen und dann, ja.
Und genau das ist ja der Grund, warum ich mir einen Trainer nehme. Dass ich das Fragezeichen bei jeder einzelnen verdammten Einheit eliminiere. Einfach rauszugehen, oder egal, drinnen auf die Rolle zu gehen, das abzutrainieren und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Nämlich genau die Einheit. Und nicht ständig im Kopf zu haben, ja, verdammt, hätte ich nicht doch vielleicht 1 Minute pro Intervall länger machen sollen oder 5% härter. Das, wie du sagst, das torpediert einfach die gesamte Idee.
Ja.
Und das ist für mich der massivste Grund, einen Trainer zu haben. Einfach ohne nachzudenken, zu trainieren. Das ist, und mir aufs Wesentliche zu konzentrieren.
Ich will da nicht selber nachdenken müssen. Ja. Weil wenn ich mir selber schon genug Gedanken über andere Athleten mache, was sie machen sollten, ich will es bei mir nicht. Ich will nicht drüber nachdenken, was ich machen sollte, was jetzt für mich am besten wäre. Dann mache ich genau das, was sich gerade gut anfühlt. Ich will das komplett weg von mir geben.
Ja, vor allem, ich glaube, also das trifft zum Beispiel auf mich voll zu und da bewundere ich dich so, also, dass du das so kannst, weil bei mir war das zum Beispiel das Thema, wie ich mich selber trainiert habe. Es ist für mich dann irgendwie mental eine Vermischung aus Arbeit und Vergnügen. Ja, also wenn unsere Arbeit darin besteht, und das tut sie, Trainingspläne zu schreiben, und dann schreibe ich auch noch meinen, dann ist das irgendwie alles aus dem einen Sektor. Da ist es aber wirklich so, das eine ist Beruf, ich schreibe Pläne für Athleten und da kommt meine ganze Energie rein. Und in der anderen Seite will ich aber auch mich in dem Sport entwickeln und da brauche ich halt irgendwie das Externe. Ja. Und sobald das alles aus einem Wisch kommt, sowas bei mir, verliere ich die Lust am privaten Teil des Sports. Ja. Also nicht am beruflichen, der macht eh Bock, gar keine Frage. Aber am privaten Teil habe ich dann für mich irgendwie die Lust an der Entwicklung verloren. Ja. Und da habe ich dann wieder gemerkt, okay, es braucht einen Input von außen. Ja,
und du darfst da einen Faktor nicht vergessen. Die Entwicklung, natürlich macht man es zu einem großen Teil für sich selbst und fürs eigene Ego. Aber es ist trotzdem nur anders, wenn das jemand mitverfolgt.
Klar.
Das darf man einfach nicht unterschätzen. Wir sind so
ein latenter Druck, den man einfach hat.
Ja. Druck, ja. Ein Druck, eine Bestätigung.
Ja.
Eine Mischung
aus dem
ganzen. Ja, ja.
Im konstruktiven Sinne, meine ich. Im konstruktiven
Sinne, in beide Richtungen. Und dann ist alles gut, dann funktioniert das.
Vor allem, wenn wir uns einmal selber fragen, wenn wir jetzt als privater Sport machen und wir schauen uns nachher auf Training Peaks den Pfeil an, wir beurteilen den ganz anders, als wenn sich den jemand mit der gleichen Kompetenz anschaut und der das nicht selbst gemacht hat. Ja? Also wir versuchen immer in alles unsere Emotionen, die während dem Sport auftaucht sind oder während der Einheit, mit einzuflechten. Das ist aber eigentlich keine analytische Herangehensweise, wie man sowas optimiert. Ja? Und ja, schwitzt schon auf der Glotzen.
Vorher, oh
ja, da wäre ich. Sehr saugkräftig, so Hauber, oder?
Ich schnüffle. Und ich kann nur sagen, die haben höchste Qualität.
Ja, ja.
Für 10 Euro, für 10 Hauben kann man das aber auch verlangen, oder?
Ja.
Ja. Ja, es wärmt schon ganz ordentlich. Ja. Ich meine, aber um auf dich zurückzukommen, Gary, es ist schon so, dass ich mich mit meinem Training, vor allem als ich Triathlon gemacht habe, stundenlang in meinen eigenen Plänen verlieren konnte. Habe auch eine Menge darüber gelernt.
War das noch produktiv?
Ja.
Cool.
Und es war dahingehend produktiv, dass ich ja das Glück gehabt habe, dass ich auch sehr gute Trainer gehabt habe. Mhm. Und mit denen habe ich dann die Zusammenarbeit deswegen beendet, unter anderem, weil die Arbeitslast in anderen Aufgabenbereichen für meinen Trainer damals so groß geworden ist, dass die Qualität, und das hat er selber gesagt, nicht mehr gepasst hat. Und ich experimentiere freudig von risikoaffin und experimentierfreudig in vielen Dingen des Lebens bin, und Training ist ein Bereich davon, und immer willing to fail war. Mhm. Also ich habe keine Angst gehabt, mich gegen die Wand zu klatschen. Ich wollte eigentlich sogar wissen, ob das jetzt eben genau dieser Augenblick ist. Und das hat sicher in den ersten Jahren definitiv dazu geführt, dass ich im Übertraining war, teilweise monatelang. Und man sagt ja immer, Fehler sind kein Problem. Idealerweise passieren sie einmal. Mhm. Vielleicht zwei, dreimal passiert. Und das wirklich Interessante an der Sache ist schon, dass du ein Feedback bekommst und dann ein Gespür davon bekommst, wie weit du jetzt noch gehen kannst. Mhm. Und das waren dann auch meine erfolgreichsten Jahre, 16, vor allem 17 und 18, wo ich eigentlich ohne krank gewesen zu sein jeden Tag trainiert habe, fast wirklich gute Resultate erzielt habe, aber natürlich das Wissen von 15 Jahren vorher da kondensiert war.
Aber schauen wir eben, das würde ich gerade sagen, schauen wir da in die Vergangenheit. Das ist so das gute Beispiel, wie wenn Age-Grouper Hawaii irgendwo in den Top 3 sagt, na, ich habe das Jahr nur 12 Stunden in der Woche im Schnitt trainiert, dann wird das stimmen. Nur was er die Jahre davor trainiert hat, weiß keiner oder weiß man schon, und das wird wahrscheinlich massiv viel mehr gewesen sein. Und das ist damit der Erfahrung dasselbe. Alles, was du einmal gelernt hast, kannst du es dann spezifisch für dich und punktgenau anwenden. Und
aber es gibt ein Sneak Preview. Wir haben ja, und das werden wir erst ja zu einer späteren Stunde lüften, wir haben ja über diverse Ergebnisse geredet von einem Test, den wir zu dritt gemacht haben. Und da sind Erkenntnisse zutage gekommen, auf die ich, ich muss es in aller Ehrlichkeit sagen, erstens allein nie gekommen wäre, sondern mit eurer Hilfe. Und es ja auch so gewesen ist, dass ich in den Jahren 17, 18 nicht ganz ohne Beratung gewesen bin.
Also das, auf genau das wollte ich gerade kommen. Es ist ja nicht so, dass du dich immer alleine trainiert hast. Ja? Also das wäre eine ganz andere, weil dann wäre jetzt natürlich
die berechtigte Frage. Und es ist auch nicht so, dass ich nicht jemanden gefragt hätte.
Genau.
Es gibt genug Kollegen, die wir beide kennen, die wir alle kennen, die ich gefragt habe. Ich habe auch teilweise gefragt bei manchen Dingen. Also es ist nicht so, dass ich mir denke, ich weiß alles.
Ja,
es ist so, dass ich diesen...
Keinem von uns so.
Ist, das ist vielleicht nur eine Besonderheit, die man nicht so zwischendurch ansprechen kann bei einer Trainer-Trainer in Trainer-Athleten-Konstellation, dass man natürlich dann auch schon aus der Sicht des Trainers für sich selbst als Trainer wieder was mitnimmt.
Mhm.
Also, dass man da Erkenntnisse auf dann auch wieder eigene Athleten ummünzen kann.
Ich glaube auch, also es ist schon irgendwie so eine landläufige... Meinung vielleicht nicht, aber irgendwie, wo man sich denkt, naja, ist das dann kein Schwäche eingestehen, wenn man sich als Trainer einen Trainer nimmt? Ich sehe es. Das ist
der größte Schwachsinn.
Genau. Erstens einmal.
Entschuldigung, ich muss eine Geschichte dazu erzählen, weil ich ein paar Basketballtrainer kennengelernt habe und auch international Basketballtrainer, die in Serbien, Kroatien groß gewesen sind, dann in Österreich in der Bundesliga gearbeitet haben. Und dieser Kroate, Serbe, es ist jetzt auch ganz egal, Entschuldigung, die BKS-Community wird mich häuten dafür. Die machen ein Spiel.
Ja.
Der Typ, also der Trainer, geht anerkennend zum österreichischen Trainer, weil er sagt, hey, das habe ich schön, habt ihr super gemacht, wie habt ihr das trainiert? Und der österreichische Trainer sagt, genau, dir werde ich das sagen.
Ja,
also darauf hat mir der nämlich gesagt, ja, und das ist genau der Grund, warum ihr in Österreich, da steht es, wo ihr steht, sportlich, weil dieses, das ist meine Übung, das ist mein Training, einfach so schwachsinnig ist und der Austausch international meistens extrem gut funktioniert und man natürlich, hey, ums Verrecken will ich nicht verlieren oder Zweiter werden, natürlich nicht. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht austauschen kann mit meinen Rivalen, Konkurrenten, Achtung vor ihnen haben kann.
Und vielleicht könnte man ja was lernen dabei.
Und vielleicht werden, alle dadurch besser.
Das ist ja nämlich genau der Punkt. Und das ist ja eben kein Eingeständnis von Schwäche. Es profitieren in solchen Dingen immer alle. Wir waren alle auf Trainerkursen. Für mich, ich will jetzt keinem zu nahe treten, das, was dort in den Kursen vermittelt worden ist, war gut und schön. Das, was wirklich alles immer so leimend gemacht hat, dass ich auch auf den nächsten und nächsten wieder fahren würde, war, wenn es am Abend zu 10 zusammensitzt und jeder erzählt über seine Herangehensweise, wie es mit den Athleten läuft. Ich meine, immerhin, wir haben uns so kennengelernt und arbeiten jetzt auch so zusammen. Ja, also da treffen sich ja dann Interessensgruppen und da hat man wirklich viel gelernt.
Ja, vor allem hat es Demut gelehrt, weil ich von Leuten, und ich will das jetzt gar nicht werten, die Damen mittleren Alters, die aus einer ganz anderen Perspektive kommen, gedacht habe, hey, das ist nicht blöd, was die macht.
Ja.
Und das heißt jetzt gar nicht, dass ich nicht von Anfang an gedacht hätte, dass es auch exzellente Damentrainer, also weibliche Trainerinnen gibt, aber dass du einfach wirklich siehst, du kannst von jedem was lernen, so wie solange die Person bereit ist, sich einzulassen und auch auseinanderzusetzen mit der Materie.
Genau, ich das aber bedingt genauso, aber immer die Augenhöhe. Das ist immer ein, das beobachte ich schon auch, dass das, ich weiß nicht, ob es in Deutschland oder so ähnlich ist, in Österreich ist es schon so, dass das oft irgendwie so von oben herabgeredet wird oder dass man sich denkt, das ist irgendwie, das ist so in Etagen aufgebaut, dieses Trainer-Business in Österreich.
Es ist, manchmal ist es ein Status
sogar so, das ist nicht.
Kommt das dir auch so vor?
Ja, nein, extrem.
Okay. Und ich meine das auch sportartenübergreifend. Ich glaube, dass es beim Fußball noch 100-mal ärger ist.
Ja, natürlich.
Also da gibt es einen, na, hey, ich habe Rapid trainiert, was wüsste man du dazu? Und so, weißt du, was ich meine. Ja? Mhm. Aber in Wahrheit, ich bleibe mal kurz jetzt beim Fußball. Ich weiß, wir haben alle nicht viel damit zu tun, aber wenn man sich anschaut, was in Deutschland zum Beispiel gerade in der Bundesliga passiert, ich bringe nur mal Julian Nagelsmann, das ist der jüngste Trainer, trainiert jetzt der Red Bull Leipzig. Ja. Also die haben in kürzester Zeit dort die Top-Vereine übernommen. Ja. Mhm. In einem ganz jungen Alter. Was will ich damit sagen? Diese ganze alte Erfahrungsgeschichte, wo es geheißen hat, hey, du musst als Trainer 70 sein und musst, was weiß ich, wie viele Jahre das und das trainiert haben. Und dann kommt einer mit 25 aus der Akademie, hat alle Lizenzen und räumt einmal das ganze Feld auf. Das hat ja schon was zum Sagen. Ja, das heißt, mittlerweile ist es so, dass die Leute das akzeptieren und sagen, hey, ich kann von dem was lernen, weil der ist taktisch viel besser ausgebildet, der sieht das mit ganz anderen Augen. Und das ist in unserem Sport genau dasselbe. Wenn man sich einfach einmal auf Augenhöhe auf den Tisch setzen wird und da einen Austausch betreiben wird, bringt jeden was uneingeschränkt.
Also ganz klar, und das ist auch ein Plädoyer dafür, dass man sich einfach ständig weiterbildet.
Ja.
Und unter Weiterbildung Zeit für mich ganz klar auch eben Trainer zu trainieren.
Ja.
Also sich da aus dem Fenster zu lehnen, weil ich glaube auch, dass es für viele Trainer, einen anderen Trainer zu trainieren ist, eine Hemmschwelle gibt.
Das bin ich mir ganz
also,
sicher.
Also vor allem, wenn derjenige das weiß und irgendwann muss man da einfach da natürlich auch Farbe bekennen, wenn man da zu namhaften Trainern geht und dann auch kommuniziert, dass man selbst Trainer ist, ist die Herangehensweise ganz sicher eine andere.
Ja.
Weiß nicht, ob dann lockerer oder, ja, keine Ahnung, es ist auf alle Fälle eine andere.
Und ich glaube schon, dass es für den Trainer, der dann den Trainer trainiert, in gewisser Weise ist es ein bisschen mehr Drucksituation, vermeintlich zumindest, weil man einfach weiß, dass man irgendwie, wenn Fachkundigen trainiert, ich finde, die Kunst wäre eigentlich die, zu sagen, na,
das auszublenden,
es ist nichts anderes, es ist genau dasselbe, es findet vielleicht die Kommunikation auf einem fachlicheren Level statt, aber sonst ist es ein Sportler wie jeder andere. Ja? Also es ändert sich an der Physiologie nichts. Ja? Oder irgendwie.
Ganz gar nicht. Und meistens sind diejenigen dann eben froh, dass man so ganz ohne Einschränkungen auf Schwächen hinweist, die es dann gibt. Oder auch Stärken, die man vielleicht nur herausarbeiten
kann. Das, glaube ich, ist zum Beispiel, das ist ein guter Punkt. Ich finde, das ist, glaube ich, schon ein Unterschied, wenn man zum Beispiel als Trainer einen Trainer trainiert oder als Trainer einen Athleten, dass ein Athlet mitunter oft aufgezeigte Schwächen als Schwächen empfindet. Während, wenn es dem Trainer Schwächen aufzeigst,
endlich erschrauben,
sieht das Potenzial. Ja. Und eine Schwäche in einem Sport ist immer Potenzial. Also ich sehe das immer positiv. Also ich will auf deinen Test jetzt gar nicht groß eingehen, ja, aber das war ja cool, dass man da mal sieht, hey, da ist noch Potenzial. Ja. Also das ist ja, ich meine, man wünscht sich ja nichts mehr, als wenn man viel trainiert, so wie in deinem Fall, dass man sieht, hey, da gibt es ja Schrauben, an der ich drehen kann.
Noch ja,
das
mehr.
Ist,
ja. Ja, das ist naja, geil. Gerade da, wenn man dann einen Athleten hat oder Trainer als Athleten, ist ja ganz egal, wo es schon auf einem gewissen Niveau Erfolge gibt und dann noch rauszufinden, okay, und gemeinsam rauszufinden, okay, da gibt es jetzt noch Schrauben, da gibt es noch Potenzial, dass man irgendwie an das man herankommt. Ja, cool.
Ja, cool. Ja. So, jetzt haben wir 50 Minuten und haben zwei Themen. Stark.
Gute Leistung. War nichts anderes zu erwarten.
Ja. Nein, das ist ein langer Weizenabend. Also
ich glaube auch, dass man das Thema, warum braucht man einen Trainer oder warum brauchen Trainer einen Trainer, ganz ausführlich behandelt haben und
ich glaube auch, dass es ein interessantes Thema ist, weil die Frage kriege ich auch oft gestellt.
Ja.
Und
ich glaube, einen Einwurf habe ich noch. Ich würde tatsächlich Trainern empfehlen und vielleicht auch Athleten empfehlen, es kann für beide gelten, in eine komplett fremde Sportart zu gehen und sich das einmal unter professioneller Anleitung einmal zu geben. Einfach nur mal, um wieder Frischluft zu kriegen und zu sehen, wie andere Sportarten ticken. Also ich denke ans Gewichtheben und schaue zu dir rüber, Gabi. Also im Endeffekt ist das ja auch wieder ein neues Bewegungsprogramm, neue Reize, nicht nur für den Körper, sondern auch fürs Hirn und den Transfer dann auch wieder für die eigenen Athleten zu schaffen. Ich glaube, das ist eine reizvolle Geschichte und das sollte man immer wieder probieren und die absurdesten Sachen machen dann sehr viel Sinn, wie wenn zum Beispiel ein Bodybuilder Ballettunterricht nimmt. Ja. Man kann überall was finden und diese Reize sollte man nicht unterschätzen.
Ja, ich glaube vor allem, also gerade in Richtung Gewichtheben, weil es halt auch eine Transferleistung zu unserem Sport hat, das macht es halt dann noch leibender. Ja. Ich habe mir ja gewünscht, wie quasi dieses CrossFit so groß geworden ist, dass es aus der Marke vielleicht wirklich CrossFit im wörtlichen Sinne wird, also quer über alle Sportarten. Ja. Also dass man echt einmal sagt, man macht Bewerber, jetzt stell dir mal also das plakative Beispiel vom Bodybuilder im Ballettunterricht. Ja. Ich hätte es zum Beispiel cool gefunden, wenn das dann wirklich einmal so ganz wilde Mixturen gewesen wären aus Rudern, Eiskunstlaufen und Beachvolleyball oder sowas. Ja, das wäre für mich der Inbegriff von CrossFit. Ja, gut, Ballsport ist bei dir ein Wunderpunkt.
Das beste Beispiel in den Triathlon integriert. Na bitte, jetzt einmal Bankdrücken in der Wechselzone.
Das wäre erst bei 80 Kilo Bank
gedruckt. Das war genau. Zu Hause plant schon sein Comeback.
Also an das habe ich noch nicht mal gedacht. Bankdrücken, also Wechselzone auch noch um zu funktionieren.
Nach dem Schwimmen Bankel drucken. Das ist sicher lustig.
Das ist leibend, ja.
Nach dem Radlfahren Kniebeuge.
Genau. Und
nach dem Laufen Kreuzheben.
Nein, während dem Laufen musst du immer wieder in bestimmten Abschnitten einmal reißen und stoßen.
Bist etwa. Ja, cool. dieser Event wurde gesponsert von Gebler.
Ja, da wird schon gut, ganz gute blöde Ideen.
Also Ideen hätte ich ohne Ende bei sowas, aber ja, das umzusetzen ist dann, glaube ich, nicht so
easy. Aber gut, diese Obstacle-Runs sind ja schon nah dann teilweise in die Richtung, oder?
Ja, auch, wenn man wenn man so ein Dings bedeutet, oh ja, schon.
Ja. Aber halt immer noch mit dem großen Lauffokus, das muss man halt berücksichtigen. Ja.
Das wäre aber eine interessante Sache, dass man einfach sagt, okay, man gibt überhaupt nicht bekannt, was kommt. Und welcher Sportler sich natürlich wann da am besten durchsetzen wird.
Vor allem, es würde doch wirklich, das würde
ich hätte, dieses Fittest on Earth eigentlich irgendwie.
Ich habe aber einen heißen Tipp, wer da gewinnen wird. Das wären wahrscheinlich die 10 Kämpfer.
Das hast du aber eigentlich bei den CrossFit-Wettkämpfen, die sind nicht bekannt.
Ich glaube eher, dass es Turner sind. Ich glaube eher, dass es sogar
Turner sind. Ja, aber die Turner sind, wenn du einen Lauffokus hast, wahrscheinlich zu wenig ausdauernd. Die haben nämlich extrem viel
Kraft. Die haben keine Ausdauer. Die haben die Ausdauer nicht.
Weil ich sage mal, die Sachen, die die aufführen, da wäre ein gewisses Ausdauerniveau sogar hemmend.
Aber es ist halt echt die Frage, was für Sportarten da reingenommen werden. Jetzt schweifen wir natürlich, ja,
natürlich
komplett
ab. Natürlich Schwimmen, Radfahren, Laufen.
Aber wenn das jetzt zum Beispiel wirklich irgendwelche rhythmischen Dinge wären, dann könnte es dann 10-Kämpfer, der würde dann schon wieder gar nicht hinfahren brauchen. Also wenn es jetzt echt um irgendwas... Ja, das eh nicht, deswegen machen wir es.
Stell dir Mario mit, weiß nicht, Ballgymnastik vor oder sowas.
Ja. Naja, das ist ja, was noch wirklich fehlt bei den CrossFit-Wettkämpfen. Ja. Also Triathlon hat ja schon lange... Ja, ein Zuhause jetzt gefunden in den CrossFit Games, also in den Weltmeisterschaften im Bereich. Aber rhythmische Dinge und solche Dinge fehlen noch. Kommt sicherlich noch.
Ich sage jetzt etwas, wofür ich einen Shitstorm ernten werde. Rhythmische Dinge sind kein Sport.
Shitstorm in 3, 2,
1. Bitte nicht rausschneiden. Nein, Spaß beiseite. Gehören natürlich dazu. Bewundernswerte Athletinnen und Athleten, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Nur weil ich es nicht kann, möchte ich das nicht schämen. Aber es wäre reizvoll, überhaupt einmal so etwas zu machen. Gerne auch mit Eiskunstlauf, da wird es viele verdrehte Knie geben.
Ich glaube, es ist einfach in der... Wie viel anerkannte Sportarten gibt es? 250 oder irgendwas? Ich weiß es nicht genau. Du kannst nicht alle trainieren, vor allem, wenn es halt so hochtechnische Dinge dabei sind. Ja? Also... Ich meine, ich stelle mir den Wettkampf jetzt nur mal so vor, ja, und angenommen, ich habe 249 trainiert und beim Wettkampf kommt dann Schwimmen und das ist das Einzige, was ich nicht kann, dann ist der relativ schnell vorbei.
Stell dir vor, du noch trinkst, das ist schon blöd.
Also das ist halt, das wird nicht praktikabel sein.
Brechen wir es vielleicht ein bisschen runter und vielleicht schaffen wir da die Brücke zur nächsten Frage. Was wäre, wenn beim Schwimmen einfach nicht Kraul die Lage wäre im Triathlon?
Oh, das ist so ein großes Thema, nehmen wir das im zweiten Dings, oder? Ist das jetzt noch nehmen?
Sicher, beginnen wir es noch.
Eine lange Walzeneinheit.
Wir schweifen wir nicht ab.
Nein, wir schweifen nicht an, ja. was wäre, wenn das nicht nur Kraulschwimmen wäre, sondern Lagenschwimmen?
Ja, geht doch bitte.
Ach, servus.
Das heißt, was ist die Frage? Die Frage ist, welche der drei Sportarten, Schwimmen, Laufen oder Radfahren, bietet die besten Voraussetzungen, um Triathlet zu werden? Wenn ich jetzt natürlich Schwimmer bin, habe ich kein Problem mit Lagenschwimmen. Als Läufer und Radlfahrer wahrscheinlich ein Leben lang.
Ich glaube, dass das eine gewisse Wandlung hier gegeben hat. Also man hat in den 90er Jahren hat man definitiv gesagt, dass der Schwimmer den größten Benefit hat, was auch richtig ist, weil Radfahren lernst bald einmal. Bei den Laufgeschwindigkeiten, die heutzutage erzielt werden müssen, bin ich mir nicht einmal mehr so sicher, ob einer, der wirklich ein guter Schwimmer ist, Stichwort Bandapparat, die Umfänge beim Laufen verdauen kann.
Ich würd zum jetzigen Stand mit Kurzdistanzathleten sagen, dass es ein Quereinstieg nicht mehr möglich ist.
Das heißt, wahrscheinlich das genau Richtige. Ja.
Das heißt, man kann nicht vom Schwimmen kommen, sondern man muss vom Triathlon kommen. Man muss alle drei Sportarten, zumindest das Schwimmen und Laufen, von klein auf trainieren. Das Radfahren ist ein bisschen außen vor, wobei ich da technische Elemente auch schon kritisch sehe, weil eben diese Kurzdistanz-Wettkämpfe schon derartig technisch waren sind und schon fast Kriteriumscharakter haben.
Die ich glaube aber dennoch, das ist das Leichteste von den drei Sachen,
zu lernen. Ja, natürlich.
Aber ich würde das eher vielleicht sogar negativ formulieren und sagen, wo ist das größte Hindernis, wenn ich es nicht kann? Und da merkt man halt schon, vor allem, wenn wir jetzt im Langdistanzbereich sind, im Kurzdistanz ist es sowieso, also noch viel ärger, wenn er nicht schwimmen kann.
Ja.
Duster, brutal schwer. Wir haben es jetzt über die letzten Jahre gesehen.
Sanders jetzt in Daytona, er hat es verloren, weil er nicht schwimmen kann. Also in Relation.
Ja. Und das meine ich halt. Auf der Kurzdistanz ist es sowieso klar.
Also ich stell die Frage
die Schwimmzeiten, die schwimmen,
ja, ist ja, ja.
Brutal. Ja, also ja.
Ich stelle die Frage anders. Wir sind soziopathische Eltern und wollen das, was wir im Sport nicht erreicht haben, auf unsere Kinder projizieren. Hm. Gehen wir davon aus, dass wir natürlich das perfekte genetische Material weitergegeben haben. Mit meiner Frau habe ich Glück, weil die ist schlank. Wie würden wir das angehen, damit daraus realistischerweise
bis zu welchem Alter?
Was meinst du
denn? Na, natürlich ist das ein Retorten-Triathlet. Wie fangen wir an? Ich bin der Ansicht,
weder schwimmen noch laufen noch Radfahren.
Ja. Ich würde Triathlon würde ich so lange versuchen, von meinem Kind fernzuhalten. Ja. Weil die Kinder dann einfach ausbrannt sind. Also ja. Ich habe ja Ende der 90er, Mitte der 90er begonnen mit dem Sport. Da waren so viele Kids, die waren mit 14 schon fertig, mit dem Hirn nämlich.
Deswegen habe ich gemeint, das wird ein großes Thema, weil da bin ich voll bei dir. Und ich glaube, wir sind da alle auf einem Fleck, dass wir sagen, Triathlon als Kind ist
das letzte
Burnout. Ja. Aber eins nehme ich davon aus, und das ist Schwimmen, weil Schwimmen einfach wirklich eine motorische Hilfe ist. Mhm. Das hat auch so viele andere Sachen, Ganzkörperkräftigung etc. Was ich zum Beispiel dazu nehmen würde, wäre Klettern. Finde ich, ist erstens einmal für Kind extrem spielerisch, zweitens superkräftigend. Motorik, Wahnsinn, Gleichgewicht. Ja. Alles, das hat so viel Vorteile.
Wenn sie es gern machen würde, eben gerade so rhythmische Dinge und Ballett auch mit dazu
Turnen.
Zählen. Ja. Turnen, Ballett, alles was in diese Richtung einfach Körperwahrnehmung geht und Bewegungslernen und da kann man im erweiterten Rahmen Leichtathletik dazu nehmen.
Soll ich noch einen Sport dazu nehmen, der sehr unwahrscheinlich klingt? Wir haben nämlich rein anekdotisch die Fabienne Nadaraya, die ja nicht so schlecht geschwommen ist, war ja eigentlich Tennisspielerin und als Tennisspieler brauchst du erstens einmal eine unglaubliche Koordination, da musst du sehr mobil sein von der Schulter und wenn du das Wassergefühl hast, und da bin ich mir nicht einmal so sicher, ob da nicht wirklich eine große genetische Komponente auch dabei ist von der Sensorik, dann bist du auch im Wasser weit voran. Ja.
Ich glaube, dass da viele, viele Wege nach Rom führen, aber ich glaube, dass der direkte Weg einfach nur Schwimmen, Radfahren und Laufen nicht dazu gehört.
Nein. Vor allem würde ich sagen, Radfahren und Laufen würde ich wirklich... Ja. Also das ist erstens einmal...
Ja, ich finde dann eben so oft die Übermotivation, auch wenn es dann so dargestellt wird, also ob es den Kids taugen würde, weiß ich nicht, mit 5, 6, 7, 8 Jahren 100, 120 Kilometer Radl zu fahren. Und ja, das gibt's. Das muss aber nicht sein. Ja. Das ist einfach nicht...
Vielleicht ist das der Punkt von der Geschichte. Wenn das das Kind natürlich von sich aus macht, ja, dann spricht er da gar nichts dagegen. Nein. Wir haben das Thema angesprochen, oder besser gesagt, du, übermotivierte Eltern, die sich übers Kind definieren wollen und sagen, quasi, naja, das muss halt jetzt radeln und laufen und schwimmen, damit es irgendwann ein guter Triathlet wird. Und
Entschuldigung, das habe ich dann aber falsch begonnen. Ja.
Ja.
Wenn ich sage mal, sehr falscher Einstieg, Entschuldigung. Weil das, was du gerade beschrieben hast, übermotivierte Eltern, habe ich in meiner Berufslaufbahn oft genug erlebt und das ist schrecklich. Und es ist auch kein Zufall, dass die Kinder, die damals begonnen haben, mittlerweile gar nichts mehr machen.
Ja, das ist leider wahr.
Wenn ich aber sehen würde, dass mein Kind einfach an Bewegung oder Freude an der Bewegung hat, dann würde ich es einfach so angehen, dass und ich Hoffnung hätte, dass es vielleicht Triathlon machen möchte, würde ich allein schon einmal aus Sicherheitsaspekten das Kind schwimmen lernen lassen.
Genau.
Und zwar nicht österreichisch üblich mit Brust zuerst, sondern tatsächlich zuerst mit Rücken, dann mit Kraul, damit wir diese, Entschuldigung, dass ich das sage, geschissene Brustlage nicht motorisch ins Hirn reinbrennen, die nämlich niemandem irgendetwas bringt.
Ja, und es ist ja keine Brustlage. Also,
ja,
das
es ist
eine Froschbeine. Das ist ja Froschbeine. Da kriege ich
schon. Ja, und Klettern. Klettern ist großartig, weil da im Gehirn verdammt viel passiert und weil auch von der Ansteuerung sehr viel passiert. Dazu kannst du sicher auch noch viel sagen. Was ich tatsächlich auch noch dazu nehmen würde, wäre, ich kann kaum glauben, dass ich das sage, Ballsport.
Ja. Ich trainiere jetzt, mich. Ich wollte sagen, also Spielsport, eine Teamsportart.
Und,
Teamsportart,
genau. Oder, das ist echt absolut, der Punkt. Was mir lieber ist, ein Kampfsport.
Ich plädiere für Teamsport, weil ich finde, dass dieses Ego-Denken, was sich dann einfach über die Jahre sowieso manifestiert, der Wahnsinn ist. Und ich glaube, das ist schon Kindern auch in der Persönlichkeitsbildung, was den Sport angeht, einfach wirklich gut tut. Verantwortung auch für ein Team zu übernehmen und sich auch einmal vielleicht irgendwie in einer Weise unterzuordnen zugunsten eines höheren Ziels. Ja. Und das, voll, glaube ich, stirbt dann voll
das,
aus.
Das schlägt ja voll durch. Also werdet ihr wahrscheinlich auch merken in der Betreuung eurer Athleten, wenn die Teamsport-Vergangenheit haben, sind die ganz anders zu planen und zu handeln, als eben die Einzelsportler, die schon von Anfang an Einzelsportler waren. Mhm. Und das macht sicher einen riesen Unterschied. Ich glaube, wenn man es runterbricht, heutzutage ist es, wenn man Hochleistungssport, Triathlon sieht, wirklich wichtig, dass man nicht aus einer Sportart kommt, sondern alles kann.
Ja, von Anfang, wahrscheinlich.
Von Anfang an. Quereinstieg aber mit Mitte 20 geht nicht mehr.
Aber die Grundausbildung, die sportliche, sollte so multisportiv wie nur möglich sein. Ja. Das heißt, unbedingt in alle Sportarten schnuppern, ein Bewegungslernen absolvieren, einen Teamgeist entwickeln. Also wenn ich da an die Teamrelays denke und solche Dinge, die da immer mehr in den Fokus rücken, da braucht man das.
Ja.
Und für alle anderen, also vielleicht so wie die Frage gemeint war, wenn man jetzt ambitionierter Hobbysportler werden möchte, dann ist es sicher nicht schlecht, wenn man das Schwimmen einmal gelernt hat. Und dann aber nachhaltig das Laufen und Radfahren dazu aufbaut, wobei das Radfahren, wie du gesagt hast, eher das Leichteste ist, weil man
es
über die Lebenskilometer machen kann.
Ja. Ja, wobei, wenn man sieht, beste Radsportleistung 2020, Primoz Roglic, zweiter der Tour de France, Sieg der Vuelta, vor 8 Jahren noch Skispringer, sehr wenige Lebenskilometer, wahrscheinlich weniger als ich. Ja. Und ich mache mir aber keine Sorgen, das habe ich wahrscheinlich als Vuelta-Sieger doch ganz schön herpaniert.
Naja, jetzt macht ihr nicht kleiner als Christoph.
Ja, ich weiß eh.
Über die Transferleistung von Skispringen auf Radsport könnte man wahrscheinlich auch eine ganze Folge füllen, weil das wäre auch echt mal interessant. Das
unwahrscheinlich wirkt, oder?
Ja, und ich glaube, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, ist das echt eine Ja- und Nein-Frage. Also,
was faszinierend ist, die Winkel, die du mit den Gelenken eingehen kannst, sind beim Skispringen pervers, also in der Zeitfahrposition sensationell. Mhm. Die Power-to-Weight-Ratio muss, sage ich mal, auch wenn auch in ganz anderer Dauer beim Skispringen. Also ich glaube, dass der sich wirklich gefreut hat, dass er Sport hat, wo er mal echt was essen kann. Ja. Und sich gedacht hat, was machen die ganzen bladen Radsportler dort, weil die Skispringer stießen da wirklich fast den Boden aus, wenn es um Essstörungen geht. Und ja, also das ist wirklich ein Faszinosum und stellt auch vieles in Frage.
Vielleicht machen wir da mal einen Podcast drüber.
Ja, das wäre
wo spannend. Man vielleicht drei Sportler, die aus einer ganz anderen Sportart einfach einmal einfach mal analysiert, warum das gut gehen hätte können oder offensichtlich gut gegangen ist, und vielleicht sich mal Gedanken gemacht, warum das sein könnte.
So manche derzeitigen Radruder, Triathlon-Athleten immer wieder den Switch zwischen den Sportarten machen.
Ja. Ja. Es gibt es in Neuseeland relativ oft. Das ist die höchste absolute VO2 Max, von der ich jemals gelesen habe. Es tut mir leid, ich müsste jetzt den Namen kennen. Neuseeländischer Ruderer, relative VO2 Max 70, Gewicht 100 Kilo. Also es kommen 7 Liter zusammen. Und jetzt haltet euch fest, der ist in zwei Sportarten sehr, sehr gut, nämlich im Rudern, ich glaube sogar auf Olympianiveau, und Rugby.
Rugby.
Wo man sagen wird, okay, natürlich musst du in beiden Sportarten massiv sein.
Mhm. Ja.
Aber ich würde es jetzt nicht sofort in einen Topf hauen.
Müsste man sich auch wirklich wieder genauer anschauen. Und ich glaube, ich traue mir fast wetten, dass der nicht nur die zwei Sportarten macht.
Oder nicht nur in diesen zwei Sportarten gut ist.
Genau.
Ja.
Was kommt hinzu?
Und da ist auch wieder, vielleicht passt das jetzt
eh. Ich glaube, dass diese Festnagelung, die da überhaupt nicht stattfindet, eine sehr österreichische Geschichte ist, dass man Kinder sehr früh auf einen Sportart kastriert und sagt, jetzt bist du Schwimmer.
Ja.
Und das bist den Rest deines Lebens oder weiß Gott was. Und das wäre eines meiner Lebensprojekte, sage ich einmal, und jetzt wäre ich doch bald 40, warte, ich streife mir noch ein Bad, dass man Kindern die Möglichkeit gibt, möglichst lang, spaßig, polysportiv aufzuwachsen.
Ja.
Das wäre ein Auftrag, nämlich ein echter.
Ein Auftrag auch ans Bildungsministerium.
Ja.
Schöner Abschlusssatz, hätte ich gesagt, oder?
Wird wahrscheinlich mehr Olympiasieger oder
vor allem im Sommer
Olympiateilnehmer generieren. Ja, guter Abschlusssatz für den ersten Teil.
Genau.
Ja.
Wir machen eine kurze Pause und dann kommt der zweite
Teil. Ja, wir müssen uns frisch machen, ein bisschen nachpudern. Ein neues Bier holen vor allem. Und dann werden wir weiter plaudern.
Also danke fürs Zuhören und Zuschauen heute. Bis zur zweiten Folge.
Bis bald.
Bis bald.